Ich komme ja ganz, ganz frisch aus meinem Elternurlaub. Und ja, ich bedanke mich bei euch, aber also es ging ja echt schnell vorbei. Es ist genau ein Monat her, dass wir unseren kleinen Tommy bekommen haben. Und wir genießen schon jeden Moment so, und wir sind echt Gott dankbar für so ein Wunder, für dafür, dass man einfach hier sowas in den Händen halten darf und dass man jetzt die Verantwortung hat, den Kleinen groß zu ziehen. Und es ist echt herrlich. Aber man muss sagen, neben all dieser Romantik und dieser, ja, das Schöne so, ja, gibt es da so einen kleinen Part, den man nicht ausklammern darf, glaube ich. Und ich habe es mal so genannt, das ist das körperliche Leiden der Eltern. Ja, und vielleicht kannst du es nachvollziehen, wenn du auch Kinder hast, so als Elternteil, da leidet man so ein bisschen körperlich unter, ja, dieser neuen Begebenheit. Ja, man kann nicht mehr durchschlafen, man kann nicht mehr einfach so sich hinlegen und hat keine Verantwortung. Nein, jetzt ist der Alltag vom Kind bestimmt, und man muss da echt teilweise auch so an die Grenzen kommen, körperlich, und das aushalten. Man macht es aber gerne, auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, das ist nur ein kleiner Part. Also wenn man mich fragt, hey Stefan, wie ist das? Ich sage, super, aber es gibt auch diesen kleinen Part. Aber mir geht's gut heute Morgen, ja, ich bin eigentlich relativ ausgeschlafen. Und der Predigtext, den wir uns heute anschauen, dort werden wir auch so ein bisschen sehen, wie Petrus das beschreibt, dass wir als Christen körperlich leiden sollten, ja, für Christus. Und das ist ein ganz spannender Gedanke, und das wird sich so ein bisschen durchziehen. Und Petrus versucht immer wieder in seinem Brief, ja, in dem ersten Petrusbrief, den wir jetzt gemeinsam in den letzten Wochen durchgegangen sind, seine Leser zu ermutigen, indem er ihnen Wegweisung für das praktische Leben mitgibt und ihnen Mut macht, hey, gestaltet euer Leben zielgerichtet, ja. Habt ein Ziel vor Augen, und das ist die Wiederkunft Jesu, ja. Also gestaltet euer Leben so, dass ihr wirklich ein Ziel habt und dass ihr das Leben hier, ja, einfach auch gottgefällig meistert und gestaltet. Und wir haben als Team haben wir über diese Predigtreihe folgenden Satz oder folgendes Ziel gesetzt. Als Christen leben wir zwischen den zwei Welten, Himmel und Erde. Und dieses Leben können wir hoffnungsvoll gestalten. Und das wünsche ich uns heute Morgen auch, dass wir das auch erleben, dass wir ermutigt werden, unser Leben hoffnungsvoll zu gestalten. Und lass uns mal einsteigen in den ersten Vers, 1. Petrus 4, Vers 1. Und dort schreibt Petrus: Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. So, andere Übersetzung schreibt hier auch: wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. So, Petrus sagt hier ganz klar, hey, dass wir mit der Einstellung Jesu uns wappnen sollen, dass wir die Haltung Jesu zu eigen machen sollen. Das ist so seine Anfangsrede hier, ja. Hey, nehmt die Einstellung von Jesu, macht sie zu eigen. Und das Wort wappnen meint hier echt so die Waffen anlegen. Ja, wir hatten unser letzten Predigtreihe ganz viel über die Waffenrüstung Gottes gesprochen. Und hier spricht Petrus nochmal auch hinein und sagt, hey, wappnet euch, ja, legt diese Waffe an, indem ihr die Haltung, die Gesinnung, die Einstellung Jesu an euch nehmt. Und wir sollen ausgerüstet, vorbereitet sein, indem wir genau diese Einstellung Jesu zu eigen machen. Und Petrus wusste, dass wir als Christen in dieser Zwischenzeit Kämpfe kämpfen werden. Ja, er wusste, dass Herausforderungen da sind, dass Kämpfe da sind, dass Angriffe da sind, Verfolgung da sein kann, Leiden auch da sein können. Und er wusste, dass wir nach wie vor mit solchen Themen konfrontiert werden. Und es ist wichtig, dass wir diese Themen nicht ausklammern und sagen, ja, nee, nicht so. Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit der richtigen Einstellung hineingehen, diese Herausforderung auch anzugehen. Und mein erster Punkt ist heute, wappne dich mit der Bereitschaft, für das Gute zu leiden. Da hatten wir letzte Woche schon von Lars einiges zugehört, aber ich möchte nochmal hineinzoomen und uns nochmal hineinführen, auch was Petrus hier meint. Christus hat also im eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Das ist so sein erster Satz, ja. Und wenn wir Petrus den Petrusbrief ein bisschen zurückblättern und auf 1. Petrus 3, Vers 18 gehen, da beschreibt Petrus nochmal ganz konkret, was er damit meint, dass Jesus am eigenen Leib Leiden erfahren hat. Dort schreibt dann Vers 18, Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. So, Jesus kam auf diese Erde und hat die Sünde konfrontiert und auch besiegt. Ja, Jesus kam auf diese Erde und hat darüber gelehrt, was die Sünde macht. Ja, er hat die Unwissenheit dieser Menschen hat er aufgeklärt. Er hat, hey, das ist Sünde und ihr sollt auch umkehren. Jesus hat die Folgen der Sünde bekämpft, indem er Menschen heilte, indem er vergab. Und Jesus hat letztendlich am Kreuz die Macht der Sünde besiegt. Amen. Und Jesus kam auf die Erde, um die Sünde zu konfrontieren und sie für immer zu besiegen. Also Jesus hatte eine sehr kämpferische Haltung gegenüber der Sünde, obwohl er ein großes Mitgefühl hatte für die verlorenen Sünder. Ja? Aber er hatte eine sehr kämpferische Haltung gegenüber der Sünde. Ja, Jesus, der Gerechte, hat für die Schuldigen, also für uns gelitten. Sein leiblicher Körper hing am Kreuz, weil er dem Willen Gottes gefolgt ist. Und der Wille Gottes ist, dass du und ich Gemeinschaft haben mit unserem Vater im Himmel. Ja, dass wir bei ihm sein, dass wir mit ihm leben. Das ist sein Wille und das war sein Wille auch schon immer. Und das ist möglich, weil Jesus auch verstanden ist und sein Sieg auch unser Sieg ist, wenn wir daran glauben. Also wie Paulus das in Römer 6, Vers 6 sehr treffend beschreibt, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Das ist so gut, ja, das sind die Grundlagen unseres Glaubens. Also, dass die Macht der Sünde über uns gebrochen wurde. Ich hoffe, du glaubst das auch über dein Leben. Und die Macht der Sünde herrscht nicht mehr über dein Leben, wenn du Jesus nachfolgst. Und trotzdem lesen wir dann in diesem ersten Vers, in 1. Petrus 4 weiter, macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt oder auch im Fleisch leidet, schreiben ältere Übersetzungen, der hat mit der Sünde gebrochen. Das ist ein ganz spannender Zusammenhang, wie ich finde. Ja, vielleicht hast du auch so ein paar Fragezeichen, so körperliches Leid und von der Sünde brechen. Wie ist das jetzt zu verstehen? Petrus sagt hier nicht, dass wenn du für Christus leidest, ja, wenn du für das Gute leidest, wenn du verfolgt wirst, dass du nie wieder sündigen wirst. Das ist nicht Petrus' Aussage hier. Ja, wir können immer noch fallen, wir können immer noch stolpern und sündigen, auch als Christen. Ja, bis wir beim Herrn sind, werden wir immer noch diesen Kampf haben. Hey, und auch manchmal auch fallen. Und er sagt auch nicht, dass körperliche Leiden uns heiliger vor Gott machen. Ja, also je mehr du leidest, umso heiliger wirst du vor Gott. Nee, das ist auch nicht Petrus' Aussage. Petrus sagt hier, hey, indem wir die Haltung Jesu zu eigen machen und bereit sind, seinetwegen zu leiden, richten wir unser Leben nach Gott aus und geben nicht mehr gewohnheitsmäßig und fortwährend der Sünde nach. Also wenn wir bereit sind zu leiden für Jesus, ordnen wir alles andere dem unter. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wo in einer Leidenszeit werden Dinge, wird oft deutlich, dass diese Dinge wichtig sind und andere Dinge eigentlich unwichtig. Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, wenn du so eine Leidenszeit hinter dir hast, dann weißt du auch vielleicht so, hey, das ist wichtig und das ist eigentlich unwichtig. Und das wird so sehr deutlich. Und das ist etwas, wo Petrus uns auch hier hinein, uns einlädt zu sagen, hey, nehmt diese Haltung ein, dass ihr leidet, weil dann werden Dinge vielleicht mal klar und sortiert und Dinge werden in deinem Leben wichtig erscheinen oder auch als unwichtig. So, Jesus selbst sagt ja auch zu uns, jeder, der mein Jünger sein will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und das Aufnehmen des Kreuzes bedeutet, dass du dich Jesus absolut hingegeben hast und nicht zurückblickst. So, das sind Jesu Aussagen und das darf uns eigentlich gar nicht so wundern, dass wir auch Leid und Verfolgung erleben und dass wir auch ein Kreuz zu tragen haben täglich. Aber Jesus lädt uns auch ein, dass wir ihm folgen, weil er uns dann auch die Kraft gibt. So, obwohl wir in diesem Leben nie ganz frei von Sünde sein werden, zeigen wir, wenn wir um Jesu willen Leid ertragen, dass unser Lebenszweck nicht darin besteht, zu unserem eigenen Vergnügen zu leben, sondern nach dem Willen Gottes und zu seiner Ehre. Und das ist herausfordernd, Leute. Ja, das ist extrem herausfordernd. Diese Einstellung zu haben, boah, ich leide für Jesus so, und dann, das ist nicht immer einfach. Ja, und ich glaube, wir dürfen mit der Kraft Gottes rechnen, ja, auch mit dem Geist Gottes. Er trägt uns durch. Und als Christ steht man sehr häufig, glaube ich, vor zwei Möglichkeiten. Entweder man entscheidet sich für die Sünde oder man entscheidet sich für das Leiden. Ja, also leben wir wie die Welt um uns herum, die Gott nicht kennt, um Verfolgung und Widerstand zu vermeiden? Oder leben wir in Reinheit, in Gottesfurcht, auch in Frömmigkeit und ertragen Verfolgung und auch das Leid? Also diese zwei Seiten gibt es schon recht häufig. Um es mal praktisch zu machen, ja. Du bist auf der Arbeit und dein Chef gibt dir eine Aufgabe, die vielleicht etwas unethisch ist, ja, vielleicht auch unmoralisch oder auch illegal ist, ja. Und du hast die Wahl, hey, folge ich jetzt meinem Chef so und sage, ja, das mache ich jetzt, obwohl ich eigentlich weiß, dass es nicht korrekt ist. Ja, und du denkst so, ja, aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich auch nicht komisch anbehandelt, ich verliere nicht meinen Job, ich werde nicht degradiert, ich werde vielleicht sogar befördert, ich werde weiterhin gemocht. Und du kannst dich ganz, ganz einfach entscheiden, hey, folge ich jetzt diesem Weg hier oder ja, bin ich Gott gehorsam und sage, hey, nein, ich leide für das Gute, nehme aber Verfolgung in Kauf. So, oder deine Freunde laden dich ein, so vielleicht alte Kollegen, Arbeitskollegen, was auch immer, ich weiß es nicht, vielleicht auch aus dem Verein oder so, sagen, hey, komm Stefan, lass uns heute mal einen drauf machen, lass uns heute mal richtig ja, ein trinken gehen, ja, und die Sau rauslassen. Und auch andere Dinge tun, die vielleicht dann noch folgen, ja, und du denkst so, ja, puh, eigentlich habe ich Bock, ja, mal was mit den Jungs zu machen und so weiter und auch mal ein bisschen mich gehen zu lassen und mich zu betrinken und du kannst dich entscheiden, hey, folge ich dem jetzt und du gehst diesen Weg, wo Gott sagt, hey, das ist kein guter Weg, oder sagst du, hey, sorry Jungs, aber das ist nicht etwas, das mache ich nicht gerne mit, ja, ich mache sowas nicht. Und du kannst dann in Kauf nehmen, dass sie dich komisch angucken, dass sie sagen, hey, wer bist du und warum nicht und so weiter und du entscheidest dich entsprechend, ja, und du hast die Wahl, okay, leide ich jetzt oder gehe ich mit und sündige. So, nimm die Haltung Jesu ein und sei bereit zu leiden. Und Paulus schreibt auch in 2. Timotheus 3, Vers 12, im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Ja, das ist eine ganz spannende Aussage, ja. So, Paulus sagt so ganz klar, hey, wenn du so leben willst, wie Gott es will und wie Gott auch geehrt wird, dann wirst du Verfolgung erleben. Das war mein erster Punkt. Das zweite ist, hey, wappne dich mit der richtigen Zielsetzung. Ja, wappne dich mit der richtigen Zielsetzung. Wir lesen weiter in Vers 2. Und ist entschlossen, also wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. So, Petrus ist ganz, ganz klar, ja, immer richtig messerscharf immer wieder da reinhaut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal hat man Momente, denkt man so, die Zeit, die geht so schnell vorbei. Ja, es gibt so Momente, dann hast du vielleicht irgendwie so einen Ruhemoment und denkst so, boah, irgendwie, erst gestern war ich doch in der Grundschule, ja, jetzt bin ich 29, hab schon mehr als ein Drittel meines Lebens hinter mir. So, denkst du, boah, das ist die Zeit, die geht, die fliegt und ja, was habe ich geschafft, was mache ich, was erreiche ich und so weiter. Kennt ihr diese Momente? Oder bin ich der Einzige, der so ein bisschen drüber nachdenkt? Gut. Also man hat solche Momente, ja? Und die Bibel sagt auch, das Leben gleich dem Nebel am Morgen, schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Oder wie eine Blume auf dem Feld, so blüht der Mensch. Wenn der Wind weht, ist sie spurlos verschwunden, als sei sie niemals da gewesen. Sehr ermutigend, ja? Das Leben ist kurz, wenn man das mal so sagen möchte, oder wenn man das Wort Gottes hier nimmt. Und Petrus macht das nochmal deutlich, hey, in der Zeit, die uns noch auf Erden bleibt, sollen wir nicht von unseren menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmt sein, sondern vom Willen Gottes. Und Petrus stellt zwei Dinge gegenüber. Einmal die selbstsüchtigen Wünsche und einmal der Wille Gottes. So, das stellt er gegenüber. Und wie schon erwähnt, hast du die Wahl. Du hast die Wahl, hey, okay, wie lebe ich mein Leben jetzt? Ja? Worauf ist mein Leben ausgerichtet? Mein Wille soll geschehen, was ich möchte, das tue ich auch. Oder wappnest du dich mit dieser Zielsetzung, hey Gott, mein Leben soll auf dich ausgerichtet sein. Ja, dein Wille soll geschehen in meinem Leben und das ist mein Ziel. So, das ist so die Herausforderung, die wir hier haben und die Petrus uns auch mitgibt. Hey, du hast die Wahl. Wie lebst du dein Leben? Und dann in Vers 3 wird Petrus nochmal konkreter. Und er schreibt da, ey, ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehörten dazu, das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemm und Saufen und abstoßender Götzendienst. So, Petrus beschreibt hier diesen früheren Lebensstil von diesen Heidenchristen, zu denen er schreibt, ja, und sagt, hey, genug ist genug, ja, ihr habt lange genug das getan, was die Menschen, die mich nicht kennen, tun, ja, und verschwendet eure Zeit nicht mehr mit diesen Dingen. Und ich finde, dass diese Aufzählung es echt in sich hat. Also Ausschweifung, Ausleben der Begierden, Alkoholexzesse, Schlemm und Saufen, abstoßender Götzendienst. So und für die Heiden damals waren das ganz normale Dinge. So oftmals auch alles in einem Gebäude, ja. Mal ein bisschen da was gemacht, ein bisschen hier sich vergnügt. Und das war das Normalste und sie haben sehr, sehr offensichtlich und sehr öffentlich auch ausgelebt. Aber ich denke mir so, hey, das ist ungefähr 2000 Jahre her, als das geschrieben wurde. Und ich denke, heute, die Menschen haben sich, weiß nicht, nicht großartig verändert, oder? Also, um es mal so krass zu sagen. Also, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand schaut, dann kann man schon solche Dinge auch sehen. Und man nimmt es wahr. Aber Petrus macht deutlich, hey, diese Dinge habt ihr in der Vergangenheit getan. Und das lange genug. Ja, genug ist genug. Hey, es reicht. Und indirekt sagt er auch, hey, kehrt da nicht hin, zurück, ja, Gottes Wille sieht anders aus. Und ich möchte dich fragen, hey, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich weiß, das ist sehr herausfordernd, finde ich. Also ich habe es gelesen und dachte, ja, boah, Petrus, ey, du forderst mich echt heraus. Hast du das Vergangene echt abgeschlossen? Ja, kannst du sagen, hey, das Vergangene ist vergangen und genug ist genug? Oder befindest du dich trotzdem noch immer in irgendetwas, wo du sagst, oh, das habe ich früher gerne gemacht, das mache ich heute auch noch mal ein bisschen. Vielleicht nicht so extrem, ja. So zum Beispiel Ausschweifung. Kann man auch die Frage stellen, wo fehlt dir die Zurückhaltung? Ja, bei Essen, bei Geld, vielleicht in deiner Laune, in deiner Sprache, wie du sprichst. Und auch Begierden, ja, welche bösen Begierden beherrschen dich, ja, welche sexuelle Sünden verführen dich immer wieder. Oder Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen, ja, wo bist du vielleicht anfällig für Übertreibung, für eine Sucht. Oder auch abstoßender Götzendienst, ja, was bekommt wirklich deine Aufmerksamkeit in deinem Leben? Wer oder was ist Mittelpunkt in deinem Leben? Wir müssen nicht immer diese Extrem hier sehen und sagen, ja, das machen die ganz schlimm, so, nein, hey. Ich glaube, wir sind herausgefordert zu so gucken, hey, wo sind da Tendenzen? Wo befinde ich mich eigentlich bei diesen Punkten? Und wir singen ja immer wieder dieses Lied, hey, ich gebe dir mein Herz, ja? Vielleicht kennt ihr das so, ich gebe dir mein Herz. Ein sehr, sehr schönes Lied, ein sehr persönliches Lied. Und dort heißt es in den Strophen, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen her lege ich alles vor dich hin. Das, was ich mir träume, was meine Rechte wären, ich gebe alles auf für ein neues Leben her. Ich singe dir dieses Lied, ich warte vor dem Kreuz und was die Welt sich wünscht, verliert all seinen Reiz. Ich will dich kennen, Herr, und deine Herrlichkeit, die Freude, die du teilst, sogar in deinem Leid. So ein Lied, was wir ab und zu singen, hier auch im Gottesdienst und das kann man so einfach singen, ja, man kann es so einfach irgendwie auch mitsingen und mitmachen, aber ich glaube, das ist entscheidend, dass wir solche Texte und solche Lieder auch ernst nehmen für unser Leben und dass wir uns prüfen und gucken, hey, boah, lebe ich wirklich auch so, also entscheide ich mich auch immer wieder zu sagen, hey Gott, ja, ich leide auch für dich, auch wenn Verfolgung da ist, aber ich nehme das ernst und die Zeit, die ich hier auf der Erde lebe, will ich für dich leben. So, die Bibel sagt, hey, wenn du dein Leben Jesus gibst, ist das Alte vergangen. Und etwas ganz Neues hat begonnen. Du wirst eine neue Schöpfung, ein neues Leben, eine neue Liebe, ein neues Herz, ein Herz, was sich nach Gottes Willen richtet. Aber die Gefahr ist da, dass wir trotzdem alte Muster, unseren alten Lebensstil immer wieder hervorrufen und sagen, ah, das war so schön und so bequem vielleicht, ja, und du kannst nicht richtig abschließen, aber Gott lädt dich ein, dass du abschließt, sagst, hey, das Vergangene ist vergangen und lass los, ja, und richte dich nach meinem Willen. So, wie sieht deine Zielsetzung für dein Leben aus? Ja, wo machst du vielleicht noch Kompromisse? Wo lebst du nach deinem Willen und nicht nach dem Willen Gottes? Und die Frage nach dem Willen Gottes, ey, das kann eine große Frage sein. Also manche zerbrechen sich da den Kopf drum, ja, was ist der Wille Gottes? Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir den Willen Gottes nicht geheimnisvoller machen, als es eigentlich ist. Ja. Und wir haben sein Wort, wir haben die Bibel in der Hand und wir können es lesen. Und dort ist sein Wille offenbart. Und manchmal sind wir so bemüht, Gottes Willen zu erkennen oder erkennen zu wollen, aber gleichzeitig Gottes Wort zu ignorieren. Wir wollen den Willen Gottes erkennen, aber Gott, hey, dein Wort ist mir zu krass, das ist mir zu heftig. Nein, das ist nicht so gemeint. So, hey, wenn wir Gottes Willen erkennen wollen und danach leben wollen, dann müssen wir sein Wort auch ernst nehmen und nicht ignorieren. Das funktioniert nicht. Also wappne dich mit der richtigen Zielrichtung. Ja, und das Vorletzte ist, wappne dich mit den richtigen Beziehungen. In Vers 4, da schreibt Petrus weiter, deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht. Und sie reden abfällig über euch. So, hey, Petrus macht mal ganz klar, hey, wundert euch nicht. Ja, die machen sich über euch lustig, wenn ihr nicht mehr mitmacht bei ihrem zügellosen Treiben, wie er es hier so schreibt, ja. Und Petrus sagt es ganz klar und deutlich, dass sie auch abfällig reden werden. Ja, du kannst dann die Rückmeldung bekommen, hey, willst du nicht mehr dabei sein? Wieso machst du nicht mehr mit? Ja, wir haben heute wieder eine Party und komm und lass uns weiter einen drauf machen. Und denkst du, hey, nein, ich mach das nicht so. Hey, warum nicht? Ja, hey, ich bin gläubig geworden. Ich glaube, dass Gott das nicht möchte. Und was bist du für einer? Seltsam, komisch. Wo kommst du her, ja? Und man kann so ein Feedback bekommen im Leben, ja? Und vielleicht hast du es auch schon selbst erlebt, dass du sowas ja wiedergespiegelt bekommen hast in deinem Leben, wo du sagst, hey, nein, das mache ich nicht. Und dann auf einmal kommen solche Sprüche und alte Freunde oder alte Beziehungen, Unverständnis ist da. Und du denkst so, ja, was mache ich jetzt damit? Und ich glaube, es ist wichtig, dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist und dass du eine neue Familie hast. Ja, und viele neue Glaubensgeschwister. Es gab mal so ein T-Shirt-Spruch, glaube ich, das habe ich mal gelesen. Ich habe mehr Geschwister als du Freunde. Ja, bezogen war es auf Glaubensgeschwister. Hey, wenn du Kind Gottes wirst, dann hast du eine neue Familie. Du hast Glaubensgeschwister hinzubekommen und Teil einer Gemeinde zu sein, ist ein riesengroßer Schatz. Ein riesengroßer Schatz, weil da Menschen da sind, die mit dir glauben, die mit dir durch dick und dünn gehen. Und da können alte Freunde sein und alte Beziehungen sein. Aber wenn du weißt, hey, die tun mir nicht gut und die verstehen es nicht, dann ist es okay, das loszulassen. Dann ist es okay zu sagen, hey, okay, Gott, es tut mir leid, dass ich diese Beziehung nicht mehr habe, aber es ist schwierig, das anzunehmen. Aber hey, ich habe eine neue Familie, ich habe auch neue Möglichkeiten, ja, und neue Freundschaften, die ich knüpfen kann. So ist es wichtig, dass du echt weißt, hey, Teil einer Gemeinde zu sein, ist ein riesengroßer Schatz. Und Petrus sagt hier nicht, hey, hab bloß keinen Kontakt zu Nichtchristen. Das ist nicht Petrus' Aussage, ja, wir dürfen Kontakt haben zu Nichtchristen. Aber heute ist der Schwerpunkt darauf gelegt, dass wir verstehen, dass sowas passieren kann, dass alte Freunde es nicht verstehen, dass wir auch loslassen sollen. Aber Petrus sagt hier nicht, hey, hab bloß keinen Kontakt zu Nichtchristen. Ja, zum Beispiel, du gehst heute ins Restaurant und du sagst so zum Kellner, hey, habt ihr so eine heilige Ecke hier, ja, so einen heiligen Tisch? Ich will nicht mit den anderen hier sein, ja? Oder habt ihr eine Servicekraft, die mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, die uns bedienen kann? Ja, so abgespaced sollen wir nicht sein. Aber wie gesagt, es kann gut sein, dass alte Beziehungen, alte Freunde es nicht verstehen. Und dann ist es wichtig, loszulassen, für sie zu beten und nicht über sie zu richten. Ja, nicht über sie zu richten. Weil denn in Vers 5 lesen wir, Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald über alle Menschen Gericht halten wird. Über die Lebenden und über die Toten. Über die Lebenden und über die Toten. Und Petrus sagt hier, hey, überlass Gott das Richten, ja. Überlasse Gott diese Menschen, die schlecht über dich reden. Auch wenn alles in dir danach schreit, zu sagen, ich verurteile diese Menschen, die sind böse, die machen mich fertig, die verfolgen mich, ich werde hier gedemütigt. Wenn alles dann in dir schreit, zu sagen, hey, das kann nicht wahr sein. Hey, lass es bei Gott raus. Er wird über diese Menschen auch richten. Und es ist gut, diese Dinge loszulassen und bei Gott auch, ja, bei Gott abzulegen. Und unabhängig davon, ob der Mensch in seinem Leben hier auf der Welt Jesus nachgefolgt ist oder auch ohne Gott gelebt hat, hey, jeder Mensch wird einmal von Gott gerichtet werden. Er steht vor dem Gericht Gottes. Und da kommt kein Mensch vorbei. Und das ist mein letzter Punkt heute. Hey, wappne dich mit der richtigen Zuversicht. Ja, wappne dich mit der richtigen Zuversicht. Ja, du kannst zuversichtlich sein, dass Gott Gericht halten wird und du alle Ungerechtigkeit und alles Leid abgeben kannst. Und du kannst zuversichtlich sein, dass selbst wenn du stirbst, du bei ihm sein wirst. Ja, wappne dich mit der richtigen Zuversicht. Und wir alle müssen irgendwann mal sterben. Und die entscheidende Frage ist dann, hey, welches Urteil spricht Gott über dich? Ja, welches Urteil spricht Gott über dich? Wo verbringst du deine Ewigkeit? Und die schlechte Nachricht ist, hey, ohne Gott bist du verloren. Ja, auch wenn du zu Hause das jetzt hörst, hey, ohne Gott bist du verloren. Aber die gute Nachricht ist, durch den Glauben an Jesus Christus kannst du gerettet werden. Ja, und ich sag dir, hey, du brauchst Jesus. Amen. Wir alle brauchen Jesus. Und du brauchst Jesus. Und ich will dir Mut machen, diese lebensentscheidende Frage wirklich zu stellen, ja. Und dass diese Zeit auf dieser Erde hier nutzt, zu sagen, hey, Gott, ich will für dich leben. Ich will diese Zeit nicht verschwenden. Ich will für dich leben. Ich will nach deinem Willen leben, nicht nach meinen Wünschen, sondern ich will das abgeben. Und ich sage, hey Gott, ich leide auch für dich. Und es ist nicht einfach, aber die Kraft Gottes, hey, die lebt in uns und die gibt uns die Kraft, im Alltag das zu überstehen. Und bis zum Ende auch durchzuhalten. Aber es ist auch wichtig, dass unsere Mitmenschen, dass sie uns nicht egal sind, sondern dass wir das Evangelium auch weitergeben, die gute Nachricht. Denn im Vers 6, im letzten Vers für heute, steht, deswegen war es nämlich auch nicht umsonst, dass denen von uns, die inzwischen gestorben sind, das Evangelium verkündigt wurde. Es wurde ihnen verkündet, damit sie jetzt nach Gottes Plan ein Leben im Geist führen, also mit Gott leben können, auch wenn sie, was ihr irdisches Leben betrifft, nach Gottes Urteil sterben mussten, wie das bei allen Menschen der Fall ist. Hey, das war nicht umsonst, dass wir die gute Nachricht weitergegeben haben. Und der Vers 6, der kann auch in manchen Übersetzungen eher ja auch anders verstanden werden. Aber die Neue Genfer übersetzt das ziemlich gut. Und ich glaube, das ist auch, ja, wie Petrus das hier meint, dass das Evangelium, die gute Nachricht, dass es nicht umsonst ist, wenn wir es verkünden, wenn wir es weitergeben. Und jeder Mensch zählt und wir dürfen die gute Nachricht weitergeben, damit die Menschen die Ewigkeit bei Gott verbringen. So, wappne dich mit der Bereitschaft, für das Gute zu leiden. Wappne dich mit der richtigen Zielsetzung. Wappne dich mit den richtigen Beziehungen. Und wappne dich mit der richtigen Zuversicht. 6 Verse, die es in sich haben, wie ich finde, die uns herausfordern, auch als Christ in der Zwischenzeit so zu leben. Ja. Und wenn du mir bis hierhin zugehört hast, dann danke. Aber wenn du mir zugehört hast und du kennst Jesus noch gar nicht und du weißt gar nicht, ob du die Ewigkeit bei Gott verbringen wirst, so dann lade ich dich ein, dass du jetzt mit mir ein Gebet sprichst, dass du jetzt dein Leben Jesus übergibst, dass du jetzt ja sagst, ja Jesus, ich will dir nachfolgen, ich will mein Leben nicht mehr in meinen selbstsüchtigen Wünschen leben, sondern ich möchte mich nach dir ausrichten, möchte deinen Willen tun, ich möchte für dich leben. Gott, ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. So ganz nüchtern, ja, wenn du zu Hause zuschaust und das hat dich angesprochen, du weißt nicht, wo du die Ewigkeit verbringst oder auch wenn du hier bist, komm, dann lass uns doch gemeinsam gerade beten. Auch wenn du schon das Gebet gesprochen hast, wenn du gläubig bist, dann sprich doch gerne mit, um einfach das Ganze zu unterstützen, ja, um Gott zu sagen, hey Gott, hier ist nochmal mein Leben. So, ich lade dich ein, wenn du es bist, lass unsere Augen schließen und das beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine große Liebe. Danke, dass du deinen Sohn Jesus für mich gegeben hast. Danke, Jesus, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich bekenne meine Sünden und empfange Vergebung meiner Schuld. Ich mache dich, Jesus, zum Mittelpunkt meines Lebens. Und folge dir nach. Amen. Amen. Die beste Entscheidung, die du je treffen könntest. Ja, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann ist das das Beste, was du tun konntest. Und wir hören jetzt ein Poetry von Daniela mit dem Titel Königskinder. Und danach singen wir auch Lieder, aber ich möchte uns einladen, dass wir, ihr könnt schon mal vorne kommen, Musiker auch, Daniela, dass wir, wenn wir jetzt dieses Poetry hören, ja, dass wir unsere Augen vielleicht schließen und zuhören, was Gott auch gerade jetzt sagen möchte, zu uns sprechen möchte durch Danielas Worte und was Gottes Geist auch nochmal in uns irgendwie hervorbringen möchte. Und danach gehen wir in eine Lobpreiszeit, wo wir Gott die Ehre geben, wo du dein Leben nochmal Gott hingeben kannst und wo wir Gott groß machen dürfen. Amen.
Königskinder, das sind wir, du und ich, wenn wir an den glauben, der für uns gestorben und auferstanden ist, Jesus Christ. Das heißt, wir sind wertvoll, wir sind wichtig, richtig? Doch Gott sind wir nicht, und doch scheinen wir oft genau das zu meinen. Zum einen verhalten wir uns wie Götter im Kleinen, meinen alles besser zu wissen und haben nicht mal ein schlechtes Gewissen, wenn wir uns anmaßen, Gott Tipps zu geben, uns aufzuregen, wenn es nicht so läuft im Leben, so wie wir es uns wünschen. Dabei sind wir ja schließlich wer? Königskinder. Das ist wohl wahr, das will ich immer wieder betonen. Eines Tages tragen wir schließlich wirklich Kronen. Auf der anderen Seite, finde ich, nehmen wir uns oft zu wichtig und das ist nicht richtig. Passiert uns was Schlimmes, läuft es nicht wie geplant, schon klagen wir Gott an. Wir jammern und stöhnen und fragen, warum? Ich auch, ich kenne das, doch eigentlich ist das doch dumm. Denn so kreise ich nur um mich und meine Probleme herum. Gut, wenn einer meinen Kreisel dann stoppt und mir sagt, hey, Jesus ist doch auch mit im Boot. Das Klagen und Ärgern hilft mir nicht groß weiter. Eigentlich ist mir das auch klar. Doch scheine ich zu meinen, ich habe einen Anspruch auf einen Himmel auf Erden. Wie komme ich darauf bloß? Mein Gott ist so groß, viel, viel größer als ich, überschaut alles von oben. Eigentlich sollte ich ihn loben. Sein Plan umfasst nicht nur mein kleines Leben. Ich darf Teil eines wirklich großen Plans sein. Füge ich mich ein? So wird mein Leben viel bedeutender sein, hat es auch erst nicht den Schein, doch er macht keine Fehler. Nur in seinem Plan werde ich Erfüllung finden. Bei ihm darf ich sein. Wenn ich nur um mich kreise, halte ich meine Welt selbst klein. Und das klingt vielleicht gemein, aber könnte sein, bin ich irgendwann allein. Und dabei könnte mein Leben so viel erfüllter sein. Wann sehe ich endlich ein? Jesus hat es uns vorgelebt. Wer gibt, wird nicht arm. Wer sich klein macht, wird groß. Wann kapiere ich das bloß? Die Letzten werden die Ersten sein. Wer sein Leben gibt, bleibt nicht leer und allein. Wir ernten, was wir säen. Nicht, dass wir das gleich immer sehen. Doch wenn wir mal aus dieser Perspektive sehen, werden wir manches vielleicht anders angehen. Wann also lasse ich meine vermeintlichen Sicherheiten los? Und oft zeigt sich erst in der Not, Gott ist groß. Viel, viel größer als die größte Not. Und denk dran, er sitzt mit im Boot. Wie oberflächlich ist unser Leben oft. Wir geben uns mit so wenig zufrieden. Hauptsache, die Oberfläche ist glatt und eben. Arbeit, Gesundheit, Familie okay, Freunde und Hobbys und ein Urlaub am See. Am Sonntag Gemeinde, ja, wenn es so läuft, alles eben, ja, so wollen wir leben. Dann von allem noch ein bisschen mehr, wir sind ja schließlich wer. dann sind wir zufrieden, Gott. Das ist doch nicht schwer. Doch Gott hat viel mehr. Und ja, es kann sein, es wird auch mal schwer. Aber schauen wir uns Jesu Leben an. Und hinter allem stand ein gewaltiger, wunderbarer Plan. Das Leben ist nicht fair. Hier ist nicht viel gerecht. Es gibt Schmerzen, Kummer und sogar Qual. Und für jeden irgendwann ein Todestal. So ist das Leben, echt. Doch wir haben eine Wahl, wie wir das Leben, das uns gegeben, leben. Wir können uns entscheiden, manche Falle zu meiden. Zum Beispiel die von Selbstmitleid, Hochmut, Überheblichkeit. Uns entscheiden für den Segen, der entsteht durchs Geben, sich verschenken, an andere denken, Gott zu vertrauen, auch ohne zu verstehen. Die Wahrheiten der Bibel persönlich zu nehmen. Mit Gott zu gehen, jeden Tag, ganz egal, was auch passieren mag. Denn er ist der Herr über alles und erhält die Welt und uns in seine Hand. Nur was er sagt, zählt. Denn er hält, was er verspricht, auch wenn er manchmal die glatten Oberflächen zerbricht. Er zeigt uns dann, was in der Tiefe ist, ob es uns gefällt oder nicht. Doch dass es zu unserem Besten ist, das bezweifeln wir oft, oder nicht? Doch er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Und wann sagt ein Gefäß einem Schöpfer schon, welche Form er zu formen hat? Die Farbe der Lackierung, ob rau oder glatt? Denn nur der Schöpfer weiß, zu welchem Zweck das Gefäß gedacht und was er tut, das macht er gut. Darauf können wir uns verlassen. Vielleicht müssen wir einfach lernen, ihm mehr zu vertrauen, von den Wellen wegzuschauen, zu ihm und seine Hand ergreifen, denn er lässt uns nicht untergehen. Wir sind ihm wertvoll und wichtig. Seine Königskinder, richtig.